Guten Morgen zusammen. Wir haben ja jetzt in der vergangenen Woche Weihnachten etwas hinter uns gelassen. Die Weihnachtsgeschenke, die Weihnachtsfeiern und das Jahr 2025 liegt irgendwie so vor uns. Und für manche, wenn ihr so zurückblickt auf das Jahr 2024, für manche sind da Ereignisse, die irgendwie so herausstechen, herausragen. Vielleicht sind es die großen Dinge in der Weltpolitik und davon gab es ja im vergangenen Jahr ziemlich viele. Vielleicht sind es aber auch so die ganz persönlichen Facetten, die persönlichen Erlebnisse, die persönlichen Ereignisse oder Situationen in unserem Leben. Und wir werden an Silvester auch nochmal die Möglichkeit haben, etwas zurückzublicken auf das vergangene Jahr, wie so Highlights dieses Jahres, das jetzt vergangen ist. Für mich steht da unser Gemeindewochenende irgendwie so besonders heraus, auch mit dem tollen Redner. Diese Predigt mit der Matte, die wir aufnehmen und weitergehen, konnte ich nicht vergessen, das ist immer noch mit mir. Ich denke an die Geburt unseres Enkels und so an diese ersten Meilensteine. Ah, er isst und er trinkt, neulich sogar aus einer Tasse, so diese kleinen Schrittchen. Für die Tagesschau nicht ganz so interessant, aber für mich natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt dieses Jahres. Ich denke an die Taufen von jungen Leuten, die sich bei uns angeschlossen haben, ein Highlight in diesem Jahr. Ich denke an die Entscheidung von unserem ukrainischen Freund Sascha, der kurz vor seinem Tod sein Leben mit Gott geregelt hat und gesagt hat, ich möchte mit ihm leben und sich dann sogar noch hat taufen lassen. Es gibt so Highlights in diesem Jahr und ich bin sicher, ihr habt die genauso. Und das sind nicht immer die ganz großen Dinge, aber es sind Dinge, die sind uns persönlich sehr wichtig. Und wenn ihr jetzt denkt an das Jahr 2025, das ja in zwei Tagen oder eigentlich zweieinhalb Tagen beginnt, ich weiß nicht, welche Gefühle oder Empfindungen ihr habt, wenn ihr an dieses Jahr denkt. Vielleicht so ein bisschen Vorfreude, Spannung, was da vielleicht kommen könnte. Vielleicht aber auch schwierig und schmerzlich unter Umständen. Bedenken und Angst. Und unser Bundespräsident Steinmeier hat ja vorgestern die neue Wahl angekündigt, das Parlament aufgelöst und irgendwie konnte er sich's nicht verkneifen, gleich fünf schwierige Dinge in diese kurze Rede zu packen. Er hat von der unsicheren wirtschaftlichen Situation in Deutschland gesprochen, von den Kriegen im Nahen Osten, auch in der Ukraine. Er hat davon gesprochen, dass die drängende Frage der Steuerung von Bewegung, von Integration und Einwanderung notwendig ist. Vom Klimawandel hat er gesprochen und vom Zusammenhalt in Deutschland. So, eigentlich sollte er nur sagen, es gibt neue Wahlen, aber er hat gleich irgendwie so alles mit dazu genommen, wie schwierig das bei uns in Deutschland ist. Titelseite gestern, Stuttgarter Seite, ganz großer Titel, Warnung vor mageren Zeiten. Und es ging um die wirtschaftliche Situation in Baden-Württemberg. Unser Thema heute soll wie so ein Kontrapunkt sein zu diesem Denken, zu diesen Nachrichten, die wir alle gesehen haben. Es ist die Aussage, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und es geht mir heute Morgen nicht so um so Durchhalteparolen, irgendwie durch und Augen zu und es wird schon irgendwie werden. Ich spoiler mal das Thema gleich und sage euch zwei Dinge, die ich sagen möchte. Das erste ist, Furcht, Angst, Bedenken, Unsicherheit ist normal. Und das zweite, um das es heute Morgen gehen soll, ist, Gott möchte uns nicht in dieser Furcht, Angst, Unsicherheit hängen lassen oder stehen lassen. Mit unserem Thema von heute Morgen gehen wir noch so ein kleines bisschen nochmal zurück zu zwei Szenen aus der Weihnachtsgeschichte oder eigentlich eher der Vorweihnachtsgeschichte. Egal, ob ihr jetzt die Bibel regelmäßig lest, vielleicht sogar durch die Bibel in einem ganzen Jahr, dann werden wir auf jeden Fall über diese Stellen nochmal stolpern oder ob euch diese ganzen Berichte vielleicht auch ein bisschen wie so suspekt sind, so um Weihnachten herum. Ein Thema, auf dem wir immer wieder, auf das wir immer wieder stoßen, sind diese Engel. Und er hat es ja sogar als Sinnbild des Ludwigsburger Weihnachtsmarkts geschafft, dass der Engel ganz prominent in der Mitte und überall in der Stadt zu sehen ist. Und wenn immer die Engel sprechen zu Menschen, und das, darum geht es jetzt heute Morgen, sagen sie ganz eigentümlicherweise als allererstes, bevor sie eigentlich sagen, was sie sagen möchten, sagen sie: Fürchte dich nicht. Da ist Zacharias, dem ein Engel erscheint, da ist die Maria, da ist der Josef, da sind die Hirten, und da kommen Engel und sagen denen was, aber bevor sie das sagen, sagen sie: Fürchte dich nicht. Jemand hat mal durchgezählt und gefunden, dass diese Aussage, fürchte dich nicht, mehr als 400 Mal in der ganzen Bibel vorkommt. Manchmal in dieser Negativform, fürchte dich nicht, manchmal auch in der positiven Formulierung, hab keine Angst, sei zuversichtlich, sei mutig und stark, geh nach vorne. Ganz, ganz viele Male in der Bibel kommt diese Aussage, fürchte dich nicht, hab keine Angst, setz dein Vertrauen in Gott. Und offensichtlich kann man ja auch nur schließen, wenn es so oft kommt, und es ist übrigens die Aufforderung oder die Bitte oder das Gebot in der Bibel, das mit großem Abstand am allermeisten kommt, fürchte dich nicht. Mehr als irgendeine andere Aussage in der Bibel wird sie ständig wiederholt. Und man kann daraus schließen, dass es offensichtlich das Gegenteil irgendwie für uns ein Problem zu sein scheint. Fürchte dich nicht. Natürlich gibt es eher so die ängstlichen Typen und dann gibt es so die Draufgängertypen, und nicht alle haben gleich Angst vor allem und in gleicher Art und Weise. Aber diese Aussage, fürchte dich nicht, hab keine Angst, du brauchst nicht zu verzagen, scheint eine wichtige Aussage zu sein, sonst würde sie die Bibel nicht so häufig wiederholen. Und die erste Person, die wir heute anschauen, die diese Aussage gehört hat, hab keine Angst, fürchte dich nicht, das ist Zacharias. Das ist in der Bibel, im Neuen Testament, im Evangelium Lukas. Und da lese ich vom Vers 5, da heißt es hier: In der Zeit, als Herodes König von Juda war, lebte doch dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an Gebote und Weisungen des Herrn. Also beide aus bestem Hause, es wird hier beschrieben, wo sie herkamen, aus ihren Familien. Sie halten Gottes Gebote, eigentlich so eine Art vorbildliches Leben, das sie da führen. Und nun passiert auf einmal in Vers 8 etwas. Einmal, Vers 8, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Nun, während er der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Zacharias hat Lotterie gewonnen. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, dass er durch das Los ausgewählt wurde, in den Tempel gehen zu können. Nicht jeder Priester durfte das, man hat da das Los geworfen, und in diesem Fall hat es Zacharias getroffen. Er hat sozusagen Lotto gewonnen. Er konnte oder durfte, musste, sollte in den Tempel gehen und dieses Opfer zu verrichten. Und nun hat der Zacharias einen doppelten Jackpot bekommen. Erstens mal Los, er geht in den Tempel, und dann, als er in dem Tempel war, geschieht Folgendes, Vers 11, da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchaltars stehen, Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Also wirklich so ein doppelter Jackpot. Zum einen, er darf in den Tempel und dann nicht nur das, sondern wenn er im Tempel ist, jetzt kommt auch noch ein Engel. Und es heißt hier, er erschrak. Ich weiß nicht, warum er erschrocken ist. Die Bibel sagt das nicht so ganz deutlich. Vielleicht zunächst mal vielleicht einfach so diese Erscheinung. Ein Engel hat ja nicht damit gerechnet. Aber interessant ist, der Engel sagt dann nicht, hab keine Angst, wir Engel sehen so aus, macht da nichts draus, es ist halt so. Sondern der Engel sagt etwas anderes zu ihm. Der Engel, das ist dann in Vers 13, und da sagt der Engel, doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist gehört worden. Das ist eine interessante Antwort. Sagt also nicht, ah, nicht so schlimm, Engel, ja, kommt ab und zu mal vor, ich habe dir jetzt was zu erzählen, sondern er sagt, hab keine Angst, brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Ich habe euch nämlich bei der Vorstellung vorher noch was verheimlicht oder nicht vorgelesen, das in Vers 7, da ist davon die Rede, dass sie keine Kinder hatten, die Elisabeth unfruchtbar war und sie inzwischen schon ziemlich alt geworden sind. Von welcher Angst spricht also hier der Engel? Wo er sagt, Zacharias, keine Angst, ich habe dein Gebet oder Gott hat dein Gebet gehört. Welche Angst hatte der Zacharias? Vielleicht ein bisschen Engel, ja, vielleicht ein bisschen, aber es geht viel tiefer, weil die Antwort vom Engel ist gleich, keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört, du wirst einen Sohn bekommen. Ich denke, es ist vielleicht die Angst von dem Zacharias, das wird nichts mehr. Der Zug ist abgefahren. Das wird eigentlich immer nur noch schlimmer, wir werden ja noch älter. Wir kennen das auch, das wird nichts mehr mit meiner Karriere, die Beförderung ist durch, das kann ich vergessen. Die Schmerzen werden nie mehr vergehen, wird ja nur noch schlimmer, wird immer älter. Mein Kind schafft es vielleicht nie mehr in der Schule erfolgreich zu sein. Wie soll denn das noch gehen? Mit der medizinischen Diagnose in 2025, puh, kann es ja eigentlich nur noch bergab gehen. Und so werden so aus dunklen Wolken, die sich zusammenziehen aus diesem Pessimismus, langsam fast wie so eine Art Depression. Und auch als der Engel, als Zacharias dann nochmal mit dem Engel spricht, in Vers 18 sagt er nochmal, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen soll? Und dann sagt er nochmal, es hat doch keinen Zweck, der Zug ist weg. Katzt der Baum auf. Woran soll ich erkennen? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Das wird nichts mehr. Gott, du hast dich vielleicht um andere gekümmert, vielleicht wurden andere gesund, vielleicht wurden andere geheilt, andere haben vielleicht einen Partner oder eine Familie, haben die Kraft von Gott erlebt, aber mich hast du vermutlich vergessen, Gott. Und dann sagt der Engel, ich habe es vorher schon mal gezeigt, in Vers 13, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Wie geht das? Weg von der Furcht, wenn wir so denken. Wenn wir so auf 2025 blicken und denken, boah, wie der Titel gestern in der Stuttgarter Zeitung, macht euch auf schlechte Zeiten gefasst, es wird nichts mehr mit der Wirtschaft in 2025. Es wird nichts mehr mit meinem Leben, es wird nichts mehr mit meiner Gesundheit. Wo soll das eigentlich noch enden? Ich habe vorher gesagt, ich sage euch zwei Dinge. Furcht ist normal. Auch wenn wir so an dieses nächste Jahr denken. Diese Angst, diese Bedenken, die sind irgendwie normal. Und doch gilt das Zweite auch, Gott möchte uns nicht einfach dort sitzen lassen, sondern möchte uns eine neue Perspektive aufzeigen. Und dazu gehen wir ins Alte Testament in den Psalm 46. Psalm 46 im Alten Testament, Da heißt es, Gott ist unsere Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch, und ich habe das so ein bisschen gelb gemacht, wenn auch. Und es kommen ziemlich düstere Dinge, die dann kommen, wenn auch das und das passiert. Wenn auch die Erde bebt und wankt, das ist nicht nur so ein bisschen so Kleinigkeit, das wäre wahrscheinlich in der Tagesschau dann, wenn die Erde bebt und wankt, wenn die Berge mitten ins Meer versinken, also nicht nur die Nordpol und Südpol, sondern Berge versinken im Meer, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und Berge erheben vor seiner gewaltigen Kraft Erdbeben. Also wenn auch. Und wir werden nachher noch zur zweiten Satzhälfte kommen, dann doch. Aber wenn auch das alles passiert, vielleicht kommt es ja tatsächlich noch schlimmer. Das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Manche Diagnose Krebs führt tatsächlich zum Tod. Nicht alles endet Happy End. Aber unser Text sagt, wenn auch diese ganzen Dinge passieren, wenn auch das passiert, die Erde bebt, Berge versinken, Wellen gehen, tosen, brausen, Berge im Meer. Manchmal kommt es tatsächlich noch schlimmer. Und ich möchte da gar nicht irgendwie Pessimismus verbreiten oder irgendwie schlechte Stimmung, aber die Bibel ist da sehr realistisch. Es kommt nicht immer alles gut. Manchmal wird es tatsächlich nicht einfacher und Lösungen sind nicht in Sicht. Und die Frage nach Familie und Partnerschaft ist schmerzhaft und verletzend. Auch Jesus greift in seinen Worten diesen Gedanken auf und er sagt, in der Welt, das in Matthäus 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Er sagt nicht, in der Welt habt ihr Angst. Und dann geht aber Jesus weiter und sagt, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich habe die Welt besiegt, oder Luther übersetzt, die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, wenn auch diese ganzen Dinge passieren. Und vielleicht ist es gerade wichtig, wenn wir an 2025 denken, das Jahr, das jetzt beginnt dann bald, dass wir unsere Ängste auch einmal benennen. Manchmal trauen wir uns nun schon das nicht mal so richtig, zu sagen, wovor ich eigentlich Angst habe. Und manchmal beim Benennen verlieren sie dann schon auch ein bisschen von der Kraft. Dass ich sage, was ist meine Wellen, die Berge, die für mich in den Ozean stürzen, Dinge, die zusammenbrechen, Kartenhäuser, die nicht mehr stehen, Hoffnungen, die sich nicht erfüllen. Wenn auch das passiert und wenn auch noch das Schlimmste passieren würde, was ist dann? In Vers 2 heißt es in diesem Text, in diesem Psalm, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not. Heißt ja nicht, es gibt keine Zeiten der Not, sondern in Zeiten der Not ist Gott für uns Zuflucht und Schutz. Er schenkt uns seine Hilfe mehr als genug. Und dieser Psalm 46, wenn ihr den mal so durchlest oder im Überblick anschaut, ist es eigentlich ein Lied. Es ist immer ein Vers und dann ein Refrain. Und der Refrain, der immer wieder kommt, der heißt, der allmächtige Herr, wörtlich steht da, der Herr über alle Heere, Luther übersetzt, der Herr Zebaoth, also der Herr aller Herren, der allmächtige Herr, er ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Hilfe, Schutz, Geborgenheit, meine Burg. Und ich bin sicher, dass Luther an diesen Text gedacht hat, als er das berühmte Kirchenlied geschrieben hat, ein feste Burg ist unser Gott. Er ist unser Burg. Wenn auch, Und ich habe links oben geschrieben, das Zweite, wenn auch das alles passiert, dann ist doch Gott meine Burg. Auch wenn Wellen, auch wenn Berge fallen, auch wenn Dinge zusammenkrachen, auch wenn alles nicht kommt, wie ich es mir wünsche, ist doch Gott meine Burg. Max Lucado sagte, füttere deine Angst, dann verhungert dein Glaube. Füttere dein Glauben, dann verhungert deine Angst. Ich sage das nochmal, füttere deine Angst, dann verhungert dein Glaube. Füttere dein Glauben, dann verhungert deine Angst. Was ist denn unsere Burg, unser Fels, unser Halt? Für manche Leute sind es vielleicht die Finanzen, das Geld, die Burg zur Sicherheit. Wenn ich nur so viel Geld zusammen habe, ich bin jetzt ja gerade so an der Phase, wo man in Pension geht und ich weiß nicht, wie viele Kollegen mit mir sprechen, ja, dann habe ich genug, dann kann ich ja schließlich und ich habe das so und so angelegt. Braucht nur ein bisschen Rezession, braucht ein bisschen Inflation, ein bisschen Kursverfall. Und was ist mit dieser Sicherheit? Die zerbröselt schneller manchmal, als man denken kann. Andere suchen Heil oder Halt vielleicht in Drogen oder Abhängigkeiten und Süchten. Man kann so schön dann die Ängste vergessen, weil man dann in einer anderen Welt ist. Und dann kommt auf einmal das böse Erwachen dann doch. Und auch dieses Fundament, wenn es überhaupt eins ist, aber es zerbröselt so ins Nichts. Politik werden wir die nächsten Wochen viel davon hören, so in den Medien, so als Heilsbringer. Wir verändern die Welt zum Guten, wir verhindern dieses und jenes. Wie viele von diesen Heilsbringern sind denn selber kurze Zeit später zu Despoten und Diktatoren geworden? Wie viele Ideen sind wie so Utopien so geplatzt? Ob San Francisco in den 60er und 80er Jahren, Nicaragua, Kuba, jetzt ganz am Schluss Syrien und Assad. Lange Liste von Dingen, wie so zerplatzt sind. Andere Personen können unsere Burg, unser Halt, unser Zuhause sein. Wir denken, wenn nur der andere Mensch meine Bedürfnisse erfüllt, ich bin nur komplett, wenn ich jemanden bei mir habe. Und wie schwierig werden manchmal Beziehungen. Und dann? Und wenn der Partner meine Erwartungen nicht erfüllt oder erfüllen kann, kann ich austauschen durch den nächsten Partner, der sie auch wieder nicht erfüllen kann. Wenn auch Schwieriges kommt, dann bist du doch meine Burg. Gott ist mein Halt. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich möchte ihm mein Leben geben. Jesus Christus als Fundament, wenn auch diese anderen Dinge alle passieren. Furcht ist normal. Aber es ist nicht der Ort, an dem ich bleiben und ausruhen sollte. Gott bietet uns in Jesus Christus eine Bindung, ein Verhältnis, eine Beziehung an zu diesem allmächtigen Gott, diesem Herr der Heerscharen, diesem Herrn Zebaoth. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, hat all das getragen, was uns trennt von Gott und was uns hindert, uns auch ganz auf ihn zu verlassen. Ich muss immer wieder an unseren Enkel Julius denken. Wenn auch die Welt unterginge, wenn eine Person ihn hält, die er liebt und die er mag, ist die Welt in Ordnung. Es interessiert ihn nicht, wenn die Erdbeben wären oder sowas, weil er ist geborgen in den Armen der Mutter, des Vaters, der Verwandtschaft. Und so ähnlich empfinde ich das mit Gott. Geborgenheit, Schutz, Zuhause bei ihm. Gott ist meine Burg. Wenn auch alles, dann bist doch Gott du, das Fundament, auf das ich mich verlasse. Der Engel Gottes begegnet in einer zweiten Szene, so vor Weihnachten, noch einem Mann, der hat ganz andere Sorgen. Der hat andere Ängste und hat ein echtes Problem. Nicht nur er, sondern eigentlich seine ganze Familie. Eigentlich auch sein ganzes Dorf. Matthäus 1. Maria, seine Mutter, die Mutter von Jesus, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, um den geht es jetzt, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Da war der Josef, er wollte eigentlich nur ein ganz normales Leben führen. Er hat einen guten Job gehabt, gute Ausbildung, war Zimmermann, ist heute so eine Mischung aus Architekt und Baumeister. Und er hat sein Leben geführt, er hat eine Frau kennengelernt, er hatte sich verlobt und in der damaligen jüdischen Zeit war das, die Verlobung ein richtiges Versprechen, ein rechtsgültiges Versprechen. Es war fast schon so etwas Ähnliches wie eine Heirat. Und nun plötzlich hat er ein Problem. Seine zukünftige Frau erwartet ein Kind und er ist nicht der Vater. Und da ist nicht nur irgendwas schief gelaufen, so ein bisschen, sondern das war ein kompletter Gesichtsverlust. Und zwar für ihn, für seine Familie, wahrscheinlich sogar für das ganze Dorf, für die Umgebung und in der Synagoge sowieso. Bei der NASA heißt es immer Houston, wir haben ein Problem. Der Josef sagt, Bethlehem, wir haben ein Problem. Was machen? Das ging schief. Und obwohl im Sinn von Weihnachten und aus unserer heutigen Perspektive die Botschaft natürlich eine ganz tolle Nachricht war, Jesus kommt auf diese Welt, Gott wird Mensch, er wird als Mensch geboren. Für den Josef war das Katastrophe. Und ihr kennt es vielleicht auch aus dem Jahr 2024, wenn ihr zurückschaut und vielleicht auch so in der Ahnung 2025, dieser schreckliche Anruf, der irgendwie so alles kaputt macht, die Mail, die irgendwie so alles auf den Haufen wirft, die Diagnose, wo man das Gefühl hatte, sie wie so den Boden unter den Füßen weggezogen, die Beziehung, die vielleicht ohne dein Zutun wie so zerbröselt und kaputt geht. Bethlehem, wir haben ein Problem. Was denken die Nachbarn, was denken die Verwandten, was wird aus Maria werden? Man kann das ja nicht ewig verstecken, irgendwann sieht man ein Baby und dann später, oder zuerst den Bauch und dann das Baby. Was machen wir? Kompletter Gesichtsverlust. Und Josef überlegt sich einen Ausweg, ist gar nicht so dumm, Jesus nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte sie jedoch heimlich auflösen, um Maria nicht bloßzustellen. Vielleicht so ein Königsweg, Maria nicht bloßstellen und er wäre aus dem Schneider. Und dann kommt wieder der Engel. Vers 20, während er sich noch mit diesem Gedanken trug, also so dieser Ausweg und wie machen wir das und was könnte da funktionieren, während er darüber nachdacht, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, jetzt kommt wieder genau dieser Satz, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Ich habe jetzt eine Testfrage, die Jüngeren unter euch müssen mir die Antwort auf jeden Fall wissen. Was heißt FOMO? Fear of missing out, das heißt übersetzt so etwas Ähnliches wie, ich habe es euch mitgebracht, Angst, was zu verpassen. Da könnte was sein, was ich nicht mitkriege und ich muss unbedingt dabei sein. Es gibt das Zweite, was nicht ganz so bekannt ist, FOPO. Was ist das? Auch Englisch? Fear of people's opinion. FOPO. Und genau das war das Thema von Josef. FOPO. Was denken denn die anderen? Ja, du liebe Zeit, meine ganzen Tanten und Onkels. Was denken denn die anderen? Wie viele Likes habe ich? Wie viele Follower hat wer? In welcher Schulklasse ist wer wie beliebt und gehöre ich zur beliebten Gruppe? Und in diese ganzen Überlegungen von dem Josef hinein kommt jetzt der Engel und sagt, fürchte dich nicht. Und er sagt, wieso ein zweifaches fürchte dich nicht? Das erste sagt der Engel, fürchte dich nicht vor dem Problem oder vor dem Thema, das du jetzt da vor der Nase hast, nämlich ein Kind und du nicht der Vater. Fürchte dich nicht vor dem Problem, das du siehst. Ich habe vorher gesagt, dieses Wenn auch. Und wenn auch die Berge fallen und ins Meer und hier ist bei Josef, und wenn sie sich alle den Mund verreißen, und dann? Was ist dann passiert? Und wenn das auch passiert, dann ist es doch, sagt der Engel, Gottes Sohn. Vom Heiligen Geist ist alles in Ordnung. Im Gegenteil, Josef, du hast eine besondere Aufgabe. Übrigens eine wahrscheinlich ziemlich schwierige Aufgabe, Vater von Jesus zu sein. Also ich stelle mir das irgendwie komisch vor. Sohn Gottes ist dein Kind. Also eigentümliche Konstellationen. Gott sagt, ja, Josef, das ist dein Job. Im Psalm 46, den wir vorher schon mal offen hatten, da heißt es in Vers 7, Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Und wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dass das stimmt, dann guckt die Nachrichten der letzten Tage an. Wenn auch die WeltKopf steht, wenn auch das, dann ist doch Gott mein Halt und meine Burg. Fürchte dich nicht, sagt hier der Text, Maria als deine Frau zu nehmen. In anderen Worten, Josef, konzentriere dich nicht so sehr auf dieses Problem, was da die anderen alle denken. Ich habe dir einen Auftrag gegeben, mach's doch bitte. Fokussiere dich nicht auf das Problem, sondern fokussiere dich, konzentriere dich auf Gott. Und das Interessante ist, die Bibel spricht manchmal für dieses Ausrichten auf Gott und sich auf ihn verlassen und ihm vertrauen, auch von Furcht, nämlich von Gottes Furcht. Das ist wirklich spannend. Es ist da nicht Furcht gemeint im Sinn von Angst haben, Gott guckt mich an. Und es ist Furcht im Sinn von Ehrfurcht, Respekt, Achtung vor Gott. Er nimmt den Platz ein in meinem Leben, der ihm eigentlich zusteht. Ich lese euch mal kurz vor, was Rick Warren zu dem sagt. Um wessen Meinung kümmerst du dich am meisten? Fragt er. Spannende Frage. Um wessen Meinung kümmerst du dich am meisten? Wer immer diese Person ist, sie ist dein Gott. Wenn dir die Meinung von irgendjemand wichtiger ist als die von Gott, dann gibst du dieser Person die Autorität und Kraft, die nur Gott gehört. Dies alles wird in dir Unsicherheit hervorrufen. Auf der anderen Seite, sagt Rick Warren, auf der anderen Seite, wenn dir Gottes Zustimmung, nicht die von einem Menschen, sondern Gottes Zustimmung wichtiger ist als alles, befreit es dich vor Unsicherheit, weil er dich noch nie zurückgewiesen hat. Wessen Meinung ist dir besonders wichtig? Das ist nicht viel anders als, das ist fast wie dein Gott. Und diese Person oder Personen, sie nehmen fast wie den Platz, den Raum ein, der eigentlich Gott gehört. Fürchte dich nicht vor der Meinung anderer Menschen, FOPO, Fear of People's Opinion. Ich meine, ganz ehrlich, planst du manchmal aus Furcht vor anderen? Oder triffst Entscheidungen aus Furcht vor anderen? Wenn du jetzt sagst, nee, nie, also bist du entweder eine ganz besondere Person oder du hast gerade gelogen. Wir neigen dazu, die Meinung von anderen Menschen für uns sehr wichtig zu nehmen. Die Angst, nicht zu genügen. Die Angst, nicht zu passen. Die Angst, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Viele Menschen erleben das im Beruf. Die Angst, irgendwie nicht gut genug zu sein. Ich erinnere mich an die Zeit an der Uni, das war bis zu meiner Promotion, habe ich immer gedacht, und wenn die rausfinden, dass ich nicht so klug bin, wie die meinen, was passiert dann? Diese Angst, vielleicht geht es nochmal schief, zu vermasseln, zu enttäuschen, vielleicht Gott zu enttäuschen. Die Angst, den anderen oder in den Augen von anderen das Falsche zu tun. Es gab jetzt an Weihnachten ganz interessant eine ganze Liste, viele, viele Pages im Online, wo man Hinweise bekam, wie man Weihnachtsfeiern mit der Familie feiern kann, ohne dass es zu peinlich wird. Fear of people's opinion, die Angst vor der Meinung von anderen. Deshalb die Erinnerung des Engels an Josef: Fürchte dich nicht vor dem Problem. Ich, Gott, habe das im Griff. Es geht nicht immer alles einfach. Wenn auch ganz Schlimmes passiert, dann doch Gott, meine Burg. Fürchte dich nicht vor der Meinung von Menschen. Meine Aussage heute Morgen: Furcht ist normal. Aber Gott möchte uns nicht einfach da lassen. Und wie möchte Gott unserer Furcht begegnen? Egal ob die Furcht beim Zacharias, so dieses unlösbare Problem, kein Kind da, das Getratsche bei Josef, der Zacharias, der sagte, wahrscheinlich hat mich Gott vergessen, es wird nichts mehr, es wird nichts mehr. Wie auch denn? Josef, der Angst hat, was alle Onkels und Tanten sagen und wie das wird in seinem Dorf, und Maria ihr Gesicht verliert. Und wenn auch, dann Gott immer noch meine Burg. Fürchte dich nicht vor dem Problem, fürchte dich nicht vor der Meinung von anderen. Wenn auch, dann doch. Und ich habe da so drei Pünktchen hingemalt. Und eigentlich liegen zwischen diesen beiden Teilen nicht nur drei Pünktchen, sondern eigentlich liegt dazwischen eine Entscheidung. Die Burg ist nicht einfach so neutral und toll und ist Burg. Die Burg als Zufluchtsort, als Halt, als Fundament wird dann zur Burg, wenn ich mich dafür entscheide. Diese drei Pünktchen sind auch fast wie so eine Art Einladung von Gott an uns. Und wenn auch 2025 nicht das Superjahr wird, dann entscheide ich mich doch, auf diese Burg zu schauen, Jesus Christus. Es ist wie so ein Rucksack von Angst und Sorgen und Überlegungen und wie wird es werden. Und ich kann sagen, und wenn auch das so ist, ich bringe es zu Jesus und lege es nieder. Und wenn auch manches nicht so sein wird, wie mir es gefällt, dennoch, ich vertraue ihm. Dennoch, er hat mir seine Liebe angeboten. Er hat seine Liebe mir gegeben. Und in der Bibel steht, dass Liebe die Angst vertreibt. Jesu Liebe am Kreuz, wo er sein Leben für mich gegeben hat, geht so weit, dass alles für mich gegeben ist, um den Weg zum Vater frei zu machen. Ich darf zu ihm kommen und er darf diese Burg, dieser Halt, dieses Zuhause sein. Nochmal Wortlaut Jesus: In der Welt habt ihr Friede, Freude, Eierkuchen. In der Welt habt ihr Angst. Das ist so. Das ist nicht unrealistischer Optimismus, Das ist aber auch nicht dieser Pessimismus von, das ist so schlecht. In der Welt habt ihr Angst. Und jetzt kommt der Realismus, es gibt einen Grund, warum die Angst uns nicht zerstören muss. Denn ich, Gott, das ist die Hoffnung. Ich habe diese Welt besiegt, ich habe sie überwunden. Vertraut mir, lasst mich die Burg eures Lebens sein. Wir beten. Gott, du weißt, wie wir jetzt hier stehen oder sitzen. und was uns beschäftigt, wenn wir an das kommende Jahr 2025 denken. Sorgen, Ängste, Unsicherheiten, vielleicht aber auch Freuden und Begeisterung und Vorfreude. Und wir danken dir, dass du uns heute zusprichst: Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und nicht nur so als psychologische Übung, sondern mit dem Angebot: Ich habe die Welt überwunden. Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir vertrauen für das kommende Jahr, wenn es super geht und wenn Dinge einfach gelingen. Und ich möchte dir aber auch vertrauen, wenn es schwierig wird, wenn ich stolper, wenn ich falle, wenn Dinge anders kommen, als ich sie erwarte. Und wenn auch das passiert, dann bist du, Gott, dennoch meine Burg. Du bist mein Zufluchtsort. Du bist der Ort, an den ich gehen kann. Deine Liebe trägt mich. Deine Liebe füllt mich. Deine Liebe hält mich. Hab du Dank für diesen Zuspruch in aller Unsicherheit und in allem, was uns beschäftigt. Du bist unser Gott, der du warst, der du bist und der du immer sein wirst. Auf dich können wir uns verlassen. Und dir vertraue ich mir an. Amen.